Hauptthema war, das ist den meisten von uns nicht unbekannt, das Buch Hiob. Das Buch Hiob. Und dort haben wir gleich von Anfang an das in ganz gewaltiger Weise zur Kenntnis nehmen dürfen, dass wirklich nichts geschieht. Gott habe es denn schon vor Grundlegung der Welt erforscht, erkannt und dann seine Dispositionen getroffen. Nicht nur, dass er einfach von sich aus bestimmt, so jetzt will ich, dass das so und so kommt. Im Gegenteil, ja, er hat ein persönliches Ziel, Maximum von Herrlichkeit für alle seine Geschöpfe, für seine ganze Schöpfung. Ein Maximum an Herrlichkeit zu erreichen, das er selber auch nicht mehr überbieten kann. Das ist sein eigener Vorsatz. Den hat er gefasst bei sich selbst, ohne jemanden zu fragen. Darf er das? So einen wunderbaren Vorsatz von sich aus festlegen, also Vorsatz festsetzen, und von diesem Vorsatz weicht er kein Tüttel, kein Strichlein ab. In seiner Treue zu sich selbst und zu seiner ganzen Schöpfung. In seiner ganzen Haltung. Im Gegenteil, er erforschte die geheimen Vorgänge in den innersten Regungen, Überlegungen, Entwürfen des Herzens, der Gedanken von Engeln und Menschen. Die hat er zuerst einmal, bevor wir da waren und bevor es eine Schöpfung gab, hat er diese Dinge genau erforscht, genau, bis er alles, was wir einmal da drin überlegen und wollen und entwerfen, dichten und trachten, ihm zuvor bekannt war. Und dann hat er sich erlaubt zu bestimmen, besonders nachdem eine erste Schöpfung gefallen ist, und er wusste auch die wiederhergestellte Schöpfung, in der wir heute leben, auch wieder im Zustand des Gefallenseins, dass diese Dinge der Überlegungen der Herzen eben, wie wir auf den ersten Blättern der Bibel lesen, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist, erstens, nur böse. Ab und zu. Wie steht's? Nur böse den ganzen Tag von Jugend auf. Eigenartige Beurteilung oder vielmehr nur Feststellung. Ja. Da nun Gott Engel und Menschen, also Vernunft mit Verstand begabte Geschöpfe so geschaffen hat, dass sie in ihrem Innersten ein Seif, ein verborgenes, sagen wir einmal, Zentrum besitzen, in welchem sie schalten und walten können, wie sie wollen. Kurz so, der Mensch und Engel können wollen, was sie wollen. Aber kein einziges Geschöpf kann tun nach außen, was er will. Überlegen wir das einmal. So ist es. Wenn Gott und der Geist selbst, nach Römer 8, die Herzen erforscht, nicht so, dann gibt sogar der Geist zu, dass ihm die Dinge, die in unseren Herzen vorhanden sind und vor sich gehen, ihm unbekannt sind. Vorerst. Denn ich kann ja nur sagen, ich gehe hin, um dies oder jenes Gebiet zu erforschen. Wann? In welcher Voraussetzung? Oder was heißt, wenn ich von Forschungsarbeit meinerseits spreche, dann heißt das, alles, was ich jetzt ins Auge fasse, um zu erforschen, ist mir vorerst eine unbekannte Größe. Sonst brauche ich nichts mehr zu erforschen. So. Der Geist selbst erforscht unsere Herzen und weiß. Also erst wann weiß der Geist Gottes, was in unseren Herzen vorhanden ist und was wir da drin tun und lassen? Erst wann weiß er das? Nach schwerster Forschungsarbeit. Und so verstehen wir nun, dass wenn Gott selbst richtet, und das ist uns geschenkt, wir kommen vor kein menschliches Gericht, was das Gericht, die Gerichte Gottes betrifft, wir kommen vor kein Gericht von Engeln, sondern der Herr selbst ist unser Richter. Und er richtet nicht nach dem Sehen seiner Augen und spricht nicht recht nach dem Hören seiner Ohren. Ja, nach was richtet er denn? So wie er ihr Herz kennt. Und unser Herz hat er erst kennengelernt durch nach vollkommener, schwerster Forschungsarbeit. So. Die Entwürfe des Menschen, kennen wir schon lang, sind Sache des Menschen. Und jetzt ist die Sache einfach und Gott ist konsequent. Wenn er richtet, dann richtet er nur dort, wo der zu Richtende etwas dafür kann, wo er sich entscheiden kann, so oder so. Nur dort. Und Engel und Menschen sind darauf angewiesen, wenn sie richten, zu sehen, was vor Augen ist, am Tatort oder aus den Akten, zu hören, was die Ohren hören, was die Zeugen aussagen. Engel und Menschen. Und Gott verzichtet auf beides. Engel und Menschen haben keine Fähigkeit, denen ist es unmöglich, die Gedanken der Herzen zu erforschen. Also Gedanken lesen, wie man so sagt, kann nur Gott. Das ist ein ganz klares biblisches Zeugnis. Da Jesus ihre Gedanken erkannte, die der Vater erforscht hatte und ihm geoffenbart hat. Und nun hat Gott sich erlaubt, von der Unzahl von bösen Entwürfen und Anträgen und Willensrichtungen nur diejenigen zur Durchführung zu genehmigen. Also nehmen wir gerade mal Weltkriege. Furchtbarste Dinge. Wo wurden diese Dinge entwickelt? In welcher Dunkelkammer sind diese Pläne gemacht worden? Merken wir uns eines, ein für alle Mal, nie im Herzen unseres Gottes. Hat Satan einmal im Sinn gehabt, kommen wir aus Buch Hiob zurück, ausgerechnet den Mann namens Hiob, dem Gott damals schon, der lebte vor Mose, er lebte also noch kein Volk Israel gab, ein Patriarch, einem Menschen von damals Dinge zu offenbaren in Bezug auf die Schöpfung und in Bezug auf die Erlösung in Christo Jesu in einer Weise und endgültigen Plan Gottes, Vorsatz Gottes zu offenbaren in einer Weise, sodass wir die Erkenntnis des, die Christus-Erkenntnis des Hiob nur beinahe mit Neid oder ja, in dem Sinne wahrnehmen können. Ja. Und ausgerechnet gegen diesen einen Gott auserwählten Menschen, der mit von gleichen Gemütsbewegungen war wie wir, ja, aber einfach durch die Gnade Gottes in diese Stellung der Rettung in Christo versetzt worden ist, schon damals. Wer kennt nicht die große weltberühmten Worte, die Händel vertont hat, nicht? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Dieses Wort kam aus dem Munde Hiobs, als er, wie es nach außen ausschien, schien zu sein, von Gott geschlagen zu sein. Dass seine nächsten Freunde, ganz prächtige, gottesfürchtige Männer, an ihm irre geworden sind und meinten, ihn beibringen zu müssen, also zwischen ihm und Gott kann es doch nicht stimmen. Warum? Weil Satan Gott ein- und zweimal ganz bestimmte Anträge gestellt hat. Denn Satan wollte diesen Auserwählten Gottes völlig vernichten. Ja. Dort haben wir bis in alle Einzelheiten die Beweise, wie Satan von Gott Genehmigung bekommt, aber nur so und so weit. Genau so und so weit. Und jetzt kommt etwas Gewaltiges. Wenn Gott, soweit Gott nun die bösen Entwürfe der Gedanken des Herzens Satan zur Durchführung gegen Hiob genehmigt hat, ich stelle jetzt das in Frageform, um was es geht, ist Gott dann vielleicht bereit, alle Konsequenzen und die ganze Verantwortung von dem zu übernehmen, was aus seiner Genehmigung hervorgeht? Vollkommen. Alles, was Gott genehmigt, dass es durchgeführt wird, dafür übernimmt Gott die volle Verantwortung. Ich wiederhole nur das jetzt konstruierte Beispiel. Angenommen, ich komme als Großvater gerade dazu, mit zwei meiner kleinsten Enkel, jeder mit einem großen spitzen Messer aufeinander losstürmen, ne, weil sie Krach haben miteinander. Ich hätte gerade noch Gelegenheit, so zu machen. Halt, halt, halt. Nicht? Aber ich denke, ja, die Kerle sollen nochmal erleben, was das gibt. Nicht? Die stoßen zu und beide sinken tot um. Wer hat jetzt die Verantwortung in dem Fall? Ich denke, derjenige, der die Möglichkeit gehabt hätte, dieses Unglück völlig zu verhindern. Hat Gott die Möglichkeit, alles Böse gar nicht zu genehmigen? Jawohl. Hat er die Möglichkeit, gegenüber seinen Geschöpfen, die nun, bleiben wir mal bei Menschen, nur noch böse Dinge entwickeln können, nur noch Willensrichtungen einschlagen wollen, an denen Gott kein Gefallen haben kann, die in den Augen Gottes ein Gräuel sind, furchtbar sind. Und Gott in seiner Weisheit, vor allem in seiner Weisheit seiner Liebe und im Blickpunkt, dass er in der Vielheit seiner Geschöpfe, wir wissen, was Marionetten sind, also die können wirklich gar nichts. Nicht. Ohne dass ein lebendiges Wesen da manipuliert mit ihnen ist. Sich in keiner Weise bewegen. Marionetten will unser Gott in keiner Weise, was seine Geschöpfe betrifft. Im Gegenteil. Der Mensch ist ein Abbild Gottes. Der Mensch. Hat Gott einen vollkommen freien Willen, kann er machen, was er will, ohne jemand zu fragen? Antwort: ja. Wenn er nun ein Wesen schafft, den Menschen, der sein Abbild ist, nicht nur sein soll oder sollte, der sein Abbild ist, muss dann nicht beim Abbild dessen, der wollen kann, was er will und machen kann, was er will, ohne jemand zu fragen, müsste dann nicht beim Abbild auch wenigstens etwas von dieser Willensfreiheit und Handlungsfreiheit vorhanden sein. Klar, ja. Zum Glück aber hat Gott diese Willensfreiheit eben eingeschlossen. Ja, es muss ich sagen, in dem Fall in die Dunkelkammer unseres Herzens. Ne? Ja. Kann in einer Dunkelkammer etwas entwickelt werden? Alle haben Fotografien. Ne? Ja. Ja. Etwas, was man nicht sieht, wird auf einmal sichtbar. Ne? Ja. Eingeschlossen, unsere freie Willensbewegung eingeschlossen in die Gedanken unserer Herzen. Aber alles, was da drin jetzt geschieht, wo zum Beispiel unsere Gedanken sich so hin und her bewegen, dass sie sich gegenseitig anklagen oder auch entschuldigen. Das heißt, da drin finden ganze Gerichtsverhandlungen statt. Haben wir das auch schon gemerkt? Ich habe gesagt, ganze Gerichtsverhandlungen. Vor Gott sind diese Dinge da, Anklagen und Entschuldigung da drin, sind von Gott fertig vollzogene Taten, nach denen er uns richtet. Denn nur da drin können wir machen, was wir wollen. Wenn ich sage, ich habe überlegt, dann habe ich eine Handlung vollzogen. Also, das Büchlein liegt jetzt hier, nicht? Jetzt lege ich das da hinüber. Ist das eine Handlung? Gedanken, die sich gegenseitig entschuldigen, nicht? Gegenüber, oder anklagen, nicht? Das ist auch eine Überlegung. Nicht? Das ist eine Streiterei, ein Kampf hin und her. Können wir in unseren Überlegungen und Gedankengängen irren? Welche Frage? Gar nicht selten. Fast immer. Irren. Und was sagt Gott? Dem Volke Israel hat er nie den Vorwurf gemacht, dass sie 40 Jahre lang in der Wüste herumgeirrt sind, anstatt sofort schnurstracks ins verheißene Land hinüberzuziehen. Nie. Aber was hat er ihnen zur Last gelegt? Dem Mose gesagt, sie irren alle Zeit in ihren Herzen. Sie treiben ständig Gymnastik in ihrer Ungerechtigkeit in ihren Herzen. Sie üben Ungerechtigkeiten in ihren Herzen. Haben sie dann eine Ungerechtigkeit vor Gott vollzogen? Ja. ein gläubiger Mensch nun, dem Gott durch seine Gnade die Liebe Gottes ins Herz gegossen hat und den Heiligen Geist, kann da drin auch etwas tun und lassen? Könnte er da drinnen im Herzen zum Beispiel dem Herrn singen und spielen? Steht so geschrieben. Aha. Ist das auch etwas? Hört der Herr das Singen und das Spielen? Hat er Freude darin? Und wenn aus dem Herzen jetzt ein Weihrauch der Danksagung von ganzem Herzen zu ihm aufsteigt, ja, das ist eine Handlung, die sieht niemand, nur wer? Nur Gott. Erst beim gläubigen Menschen in Christo ist es möglich, dass jetzt aus dem Herzen gute, wohlgefällige und vollkommene Dinge aufsteigen oder herauskommen. Warum? Da haben wir uns damit beschäftigt, damit wir, ja, es ist noch zu ergänzen, zu sagen, alles, was nun Gott von den ihm vor Grundlegung der Welt durch Forschungsarbeit bekannt gewordenen Vorgängen in den Herzen seiner Geschöpfe geruht hat, zu bestimmen, was äußerlich in Erscheinung treten darf von all den schrecklichen Entwürfen, was geschehen darf nach außen. Hat er die Dinge nur so weit zur Durchführung genehmigt, als er wusste, was wieder niemand wusste? Und was er allen verborgen hat von Grundlegung der Welt an? Dass alles Böse und alle Folgen einer bösen Tat und alle Folgen eines Weltkrieges, die er zur Durchführung genehmigt hat, wir haben ja gesungen, alles, was an uns herankommt, muss zuerst an Gott vorbei. Aber bitte nicht erst einen Moment vorher, bevor es jetzt geschieht. Schon vor Grundlegung der Welt hat Gott alles genau geplant, bitte. Wie ist es mit einem Architekten, der einen riesen Palast bauen muss, wo es also nicht aufs Geld ankommt, sondern auf den Prunk und auf die Herrlichkeit, die der Bau darstellen soll. Ist er verpflichtet, alles zu planen, und zwar so, dass es als vollendetes Werk das Maximum von dem darstellt, was überhaupt möglich ist? Denn an Geld fehlt es nicht. Fehlt es unserem Gott an Geld oder an Fähigkeiten? An Vermögen? Keinen Fall. Da ist in unseren Plänen alles studiert, alles projektiert und alles festgelegt. Und zwar mit Buchstaben und mit Zahlen und mit Strichlein und mit Pünktlein. Da gilt auch, es gibt kein Pünktlein auf unserem Plan, der nicht in Wirklichkeit etwas Gewaltiges zu bedeuten hat. So ist es im Wort Gottes und so ist in der Schöpfung Gottes. Also, alles, was Gott zur Durchführung genehmigt hat, und jetzt ist vorerst, was aus den Herzen der Menschen kommt, nur Böses, den ganzen Tag von Jugend auf, geplant, entworfen, überlegt, gewollt. Nur dann genehmigt, wenn er wusste, aufgrund von dem, was ich auf Golgatha vollbringen werde, kann ich nicht nur alle Folgen des Bösen wieder gut machen, sondern das Schreckliche und Elend und Furchtbare und Hoffnungslose, das dann eine Zeit lang sich präsentiert, bei dem Unmöglichen, da noch etwas retten zu können, kann ich aufgrund von Golgatha genau die Dinge, die in meinem Herzen die wunderbarsten sind, Barmherzigkeit, Güte, Langmut, Frieden, Freude, Sanftmut und so weiter und so weiter. Liebe. In einer Weise unter Beweis stellen, wie ich es nie könnte, wenn ich den Weg mit meiner Schöpfung gegangen wäre, den die Geschöpfe selbst wünschen. Eine schöne, herrliche Schöpfung, prächtigen Mensch, und dann noch eine schöne Eva zum Adam und so weiter, Paradies. Und jetzt wird es immer am Schnürchen jeden Tag noch etwas schöner. Immer noch etwas schöner und schöner. So. Wie kann ein Gott Gott der Liebe sein, wenn es so aussieht in seiner Schöpfung, wie es jetzt aussieht? Dann sagt, angenommen, es sei von Gott so, er wollte unsere Weisheit und unseren Willen und unser Gut finden. Berücksichtige ja nur, ich hätte ja möchte Ihnen mehr geben, ich möchte Ihnen alles schenken, was in mir vorhanden ist, aber Sie haben es lieber anders, einfacher, ne? Gut, einverstanden. Es ist so, Himmel und Erde und alle Bewohner von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Eines Tages ruft Gott seine Familie, geliebte Familie, herrliche Familie zusammen und sagt, liebe Kinder, ich wiederhole, was ich schon gesagt habe, haben wir es nicht wunderschön miteinander? Ja, ja, wir haben es wunderschön miteinander. Herrlich. Ja, ja, so, also. Aber liebe Kinder, jetzt muss ich euch etwas sagen. Oh, darf man sagen, erste Hochspannung im Ablauf der Herrlichkeit. Jetzt muss ich euch etwas sagen. Wenn ich bereit gewesen wäre, mit euch, nachdem ich euch geschaffen habe, für eine kurze Zeit, göttliche Maßstäbe, für eine kurze Zeit einen Weg von Schmerzen und Not und Tod und Verdammnis und Schrecken zu gehen, liebe Kinder, dann hätten wir heute eine Herrlichkeit, mit der die jetzige gar nicht verglichen werden kann. Was würden dann die Kindlein zu ihm sagen?
Schade.
Ja, lieber Papa, lieber Vater, warum hast du es nicht so gemacht? Ja, ich wusste, ihr wolltet es lieber so haben, und dann habe ich halt nachgegeben. Ja, und jetzt? Ja, tut mir leid, jetzt ist nichts mehr zu machen. Wer hätte dann einen Fehler gemacht? Genau der, der keine Fehler machen kann. Wir haben jetzt von hinterher aus einer unvollendeten, nicht, aber nicht bei Beethoven, nicht, sondern bei Gott, unvollendeten Schöpfung, nicht, haben wir jetzt rückwärts geblickt und konstruiert und merken, wunderbar. Und haben mehr als nur eine Antwort. Warum geht der Gott der Liebe mit seinen vielgeliebten Geschöpfen einen solchen Weg? Damit er eine Herrlichkeit für alle erreichen kann, noch einmal, die er selber nicht übertreffen kann. Und jetzt die Praxis. Ich habe einen bösen Gedanken Raum gegeben da drin. So und so. Und wollte etwas tun, was böse ist. Gott hat diesen Gedanken und diese Überlegung schon vor Grundlegung erforscht und gekannt. Und dann hat er sich überlegt, darf er auch in seinem Herzen auf seine Weise Gedanken überlegen, Überlegungen machen. Ja. Und gerade, liebe Geschwister, hier in diesen Versammlungen nicht selten, und wie Gott es jetzt in Esche geschenkt hat, in einer Weise, dass wir Blicke tun durften bis ins Herz Gottes hinein und da hineinlauschen durften, wo es ganz kristallklar ist und nicht das geringste von Finsternis oder irgendwelchen Dingen. Lassen wir im Moment um das zu illustrieren, richtig? In unser inneres Herzensohr in Erinnerung rufen. Worin bestehen denn die Früchte oder die Frucht des Geistes Gottes? Galater 5, damit wir es genau haben. Im Gegensatz zu den Werken des Fleisches steht die Frucht des Geistes. Und da lesen wir Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede. Erste drei. Zweite drei. Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit. Die letzten drei, Treue oder Glauben, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das ist eine oder die Frucht des Geistes und ist eine neunfache, drei mal drei. Und jetzt, was findet sich in dieser Frucht des Geistes? Befindet sich da auch nur eine Spur von Rache oder Gericht oder Schmerzen oder Unheil oder von Bösem oder von irgendetwas? Keine Spur. Kein einziges Würzelchen, kein kleinstes Sämchen. Liebe, Freude, Friede. Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit. Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das ist das neunfache Wesen des Geistes Gottes und Gott selber ist Geist. Und alles andere kommt nicht von ihm und nicht aus seinem Herzen, bitte. Das sind alles die Dinge, die ich genannt habe, die negativen, sind alles Entwürfe der Herzen der Geschöpfe, die Gott erforscht und erkannt hat und dann geruht hat, um der Geschöpfe willen, um ihnen auch einmal ihren Willen zu lassen. Nicht? Auch wenn er böse ist. So weit ist Gott gegangen, als er Geschöpfe wollte, die wollen können, was sie wollen, und er ihnen sogar genehmigt, noch auszuführen, was sie wollen. Aber zum Glück hat er schon, wann hat er den Grund gelegt für eine neue Schöpfung in Christo Jesu. Bevor er das Werk der Schöpfung begonnen hat. Das Lamm, Christus als Lamm Gottes, wurde bereitgestellt vor Grundlegung der Welt. Weil Gott als selbstverständlich nicht nur bereit ist, sondern weiß und will, alles, was er genehmigt hat und an Bösen nicht verboten hat oder verweigert hat, dass es geschieht, die volle Garantie übernommen. So. Ja, jetzt verstehen wir auch, warum vom Herrn geschrieben steht, er wird nicht richten, wenn er selber richtet. Vorerst lässt er mal Menschen drauf losrichten, scharf richten. Und Engel drauf losrichten. Alle die furchtbaren Gerichte im Buch der Offenbarung und in den Propheten und so weiter, die ganzen Befehle, die Kananiter auszurotten und zu vertilgen, kommen nie aus dem Herzen Gottes, unseres Gottes, nie. Das sind alles Anträge, und zwar, wie wir wissen, von heiligen Engeln, denen Gott Gelegenheit gab, nach ihrer Weisheit und ihrer Meinung Anträge zu stellen, was jetzt geschehen soll in dem und dem und dem Fall. Ja. Und jetzt? nachdem alle Menschen ausgerichtet haben und alle Engel ausgerichtet haben, also von Gott aus die Weisung empfangen haben, bis hierher und nicht weiter, meine Herren. Und jeden Mund, der Richter verstopft hat, sich erlaubt jetzt seinerseits etwas zu sagen. Und jetzt selbst die höchste Instanz von Gerichtsbarkeit in seiner Person zur Verfügung zu stellen, in seiner Person darzustellen. Ja. Dann gilt, er wird nicht richten nach dem Sehen seiner Augen. Und er wird nicht recht sprechen nach dem Hören seiner Ohren. Das ist jetzt ja auf einmal selbstverständlich. Kann gar nicht anders sein. Warum? Er hat ja alles, was geschieht. Was haben wir gesungen, wir Frommen? Wie viele Haare sind von meinem Haupt gefallen ohne Genehmigung Gottes? Wie viele Sperlinge fallen vom Dach? Wie viele Tränen fließen, die sogar nicht gezählt sind? Und so weiter und so weiter. Wenn er alles genehmigt hat, was nach außen geschieht, also was man sieht, muss er denn zuerst noch sehen, was geschieht? Wenn er es in seinem Ratschluss, die Dinge, die er genehmigt hat, im Ratschluss festgelegt hat, muss er dann noch gucken, was macht jetzt der und was geschieht dort und was sagt jetzt der? Das alles wusste er schon genau vor Grundlegung der Welt. Jetzt bitte, hoffentlich haben wir gemerkt, ohne jemand im Geringsten zu vergewaltigen, im Gegenteil. Lässt seine Geschöpfe noch dann den Willen, zum Glück nur ein Stück weit. Wenn sie gegen ihn vorgehen, genehmigt Gott seinen Feinden, dass sie gegen ihn vorgehen. Ja, das ist noch lange nicht alles. Was gibt es noch mehr, was Gott seinen Feinden gegenüber tut? Nicht nur genehmigt, dass sie gegen ihn Lästerworte sprechen und agitieren und handeln und Krieg führen gegen sein Volk und seinen Sohn töten und so weiter. Wie weit geht unser Gott noch?
Dass seine eigenen Geschöpfe ihn ans Kreuz.
Ja, also das ist der Höhepunkt oder der Tiefpunkt des Geschehens, der Genehmigung des Bösen. Nicht? Ja. Aber, was sagt Jesus zu Pilatus in einem bestimmten Fall? Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Aha. Wie weit geht Gott noch? Dass er seine Feinde mit Waffen ausrüstet, um maximal gegen ihn antreten zu können, mit Hoffnung auf Erfolg. Habe ich zu viel gesagt? Ich komme noch nicht an das heran, wie großzügig und groß und weitherzig unser Gott ist. Was lesen wir denn im Buch der Offenbarung immer wieder? Es ist ihm, dem Satan, im Antichristen gegeben, was alles zu tun. Von wem denn gegeben? Nicht vom Satan, dem Satan gegeben, sondern von unserem Gott gegeben. Jetzt lesen wir ein Wort. Ein Wort im Büchlein Prediger Salomo. Zwar ganz am Schluss. Oh, gerade den letzten Vers. Sehr fein. Denn Gott, jetzt nicht Engel und nicht Menschen, denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in das Gericht über alles Verborgene bringen. Engel und Menschen können nur richten nach dem, was sie sehen und hören. Gut. Können unmöglich gottgemäß richten, weil sie die Vorgänge im Verborgenen der Herzen nicht kennen. Und das weiß Gott ja in vollkommener Weise nicht. Und was bezeugt er hier? Da alle diese geschöpflichen Urteile falsch sind, von Gott aus beurteilt. Ist es dann gut, dass Gott sagt so, jetzt prüfen wir die Akten alle noch einmal. Ne? Und die Gerichtsurteile, dann wollen wir sehen. Jetzt richte ich durch Jesus Christus, so wie ich die Herzen kenne, wo die tiefsten letzten Ursachen sind von allem. Was war der eigentliche letzte Grund von allem? Dort entwickelt, wo Engel und Menschen allein Verfügungsrecht haben, ohne mich zu fragen. Die Überlegungen des Herzens sind Sache des Menschen, bitte. Keine Macht da drin, was sie wollen, aber nur da drin. Aber schon die Antwort der Zunge bedarf der Genehmigung Gottes. Das hat zum Beispiel ein David sehr gut verstanden und gewusst. Als er auf der Flucht vor seinem Sohn Absalom war, kommt ein Knecht des Saul, Simei, heraus und flucht dem David drauf los, was Zeug hat. Einer der Heerführer von David sagt, Herr Meister oder König, ich gehe und hau den Kopf ab. David sagt, lass ihn fluchen. Denn wenn der Herr ihm gesagt hat, geh hin und fluche dem David, wer bin ich, dass ich etwas dagegen tun sollte? Ja, wie ging das nun zu? Ist etwa Gott dem Simei in der Nacht vorher erschienen und hat ihm gesagt, so Simei, also morgen, David ist auf der Flucht, und dann gehst du hin und beschimpfst den König, den David, und fluchst ihm mit allen Flüchen. So. Ist es etwa so gewesen? Nein. Gott hat auch die Gedanken des Herzens des Simei schon längst erforscht gehabt und wusste längst, der Simei wollte dem David nicht. Bitte Kassette wenden. Sein Herr, er war ja Knecht des Saul. Des Saul, dem König, der den David ständig nach dem Leben trachtete. Und dieser Simei suchte schon längst eine Gelegenheit, in seinem Innern, wenn es je eine Gelegenheit gäbe, diesem David, dem würde ich deutlich die Meinung sagen. So. Und was geschieht? David kommt aufgrund des Ratschlusses Gottes in die furchtbare Lage, als König fliehen zu müssen. So. Und jetzt hat der Simei. Gleichzeitig hat Simei jetzt Gelegenheit, das, was er schon lange da drin getan hat, vor Gott. Denn auch die Dinge, die Gott nicht zur Ausführung genehmigt, die sind von Gott da drin schon getan, vollzogen. Das klassische Beispiel dafür kennen wir. Jesus, wer ein Weib ansieht, ihrer zu begehren, der hat schon die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Stimmt's? Vor Engeln und Menschen ist der betreffende prächtiger, tadelloser Mann. Bitte. Und vor Gott ist er ein vielfacher Ehebrecher. Was darin getan ist. Deshalb die verschiedentliche Mahnung des Apostels Paulus, ja, richtet nicht vor der Zeit. Wie lange ist es vor der Zeit? Richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt. Wir haben ja alle Dinge, wo wir in Gefahr waren, jemanden zu richten. Die haben wir dem Herrn übergeben und gesagt, also ich richte jetzt gar nichts, ich will gar nichts wissen, ich warte jetzt, bis du kommst. Nicht wahr? Das haben wir ja alles immer gemacht. Ich auch nicht. Ah. Warum? Denn wenn er herkommt, dann wird er die verborgenen Dinge der Finsternis offenbaren, ins Licht stellen und die Gedanken der Herzen offenbaren. Ah. Also erst dann kann ein Gott von Gott aus gerechtes, richtiges Urteil gesprochen werden. Und zum Glück macht er das dann selbst. Und weil wir selber nur vom Herrn selbst gerichtet werden, wenn die Entrückung stattgefunden hat, im gleichen Augenblick beginnt, sind wir vor den Richterstuhl Christi gestellt. Und dann ist in einem Augenblick alles offenbar, was nicht schon ins Licht gestellt worden ist. Alles, was nicht Liebe war, alles, was nicht Vertrauen war, alles, was nicht Hoffnung war, verbrennt noch. Jeder selbst aber ist und bleibt gerettet. Je nachdem. Und was wir gelesen haben, dass Gott jedes Werk, es sei gut oder böse, das macht dann Christus am Richterstuhl vorerst bei uns, in das Gericht über alles Verborgene bringen wird. Dann, was da drin vorgegangen ist. Sind wir dann so durchrichtet, dass auch wir einen neuen Menschen besitzen, kristallklar, nach Leib, Seele und Geist. Wir werden ja ihn sehen, wie er ist. Und das hat eine Voraussetzung, dass man ihn sehen kann, wie er ist. Die wird sofort genannt. Wir werden ihm gleich sein. Erst wenn wir ihm gleich sein werden, werden wir das. Jawohl. Sind wir fähig, ihn zu sehen, wie er ist. Solange wir ihm nicht genau gleich gemacht sind. Vollkommen rein, Licht, kristallklar, vollkommen. Ne? Solange können wir ihn nicht sehen, wie er ist, würden wir nie ertragen. Ne? Ist der Sohn Gottes genauso wie der Vater ist? Jawohl. Sodass er sagen kann, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wer den Vater sieht, sieht mich. Nur mit dem Unterschied, da ist der Vater und ich bin der Sohn. So schlagen wir noch auf Psalm 90, Vers 8. Elberfelder, Vers 8, Luther, Vers 9. Du hast unsere Ungerechtigkeiten vor dich gestellt. preis euch das doch. Soweit sind ich schon mit dem Blut des Christus im Glauben vertilgt worden, aufgelöst worden sind. Du hast unsere Ungerechtigkeiten vor dich gestellt, unser verborgenes Tun vor das Licht deines Angesichts. Ist die Bibel durchgehend eindeutig in der Aussage in Bezug auf diese Zusammenhänge? Ja. Und jede andersartige Gerichtsbarkeit kommt nicht aus dem Herzen Gottes, als nur die. Römer 2, Vers 16. An dem Tage, da Gott das Verborgene der Menschen richten wird, nach meinem Evangelium, durch Jesum Christum. Diese Schau hat nur der Apostel Paulus. Deshalb muss er schreiben, nicht nach dem Evangelium Gottes allgemein, sondern nach meinem Evangelium. Dass der Herr mir, dem Allergeringsten der Apostel, dem Letzten der Apostel, der nichts ist, anvertraut hat. Denn das, was nichts ist, hat Gott auserwählt, um als Erstlinge der ganzen Schöpfung, wenn es soweit ist, in einem Augenblick sich gleich zu machen. So. Und jetzt das Wunderbare. Gott selbst richtet niemand. Steht so geschrieben. Ja. Ja, und wenn Gott selbst niemand richtet, kann dann der Sohn selbst jemand richten? Nein. Ich bin nicht gekommen, die Welt zu richten. Hat er das gesagt? Ja. Und doch hat Gott, der Vater, alles Gericht seinem Sohn übergeben. Wunderbar, wenn das Wort Gottes und der Geist Gottes mich und uns alle in wunderbare Verlegenheiten versetzt. Ja, was soll jetzt geschehen? Wie soll jetzt alles genau erfüllt werden, wie es geschrieben steht? Aha.
Wisst ihr nicht, dass
ihr... Aha, also. Wisst ihr nicht, und wem, an welcher Gemeinde schreibt er das? Der liederlichsten Gemeinde von allen Gemeinden, die Paulus zu bedienen hatte. Ihr seid ja noch fleischlich, unmündig in Christo. Wenn Neid und Streit unter euch ist und so weiter. Euch konnte ich nur Milch zu trinken geben. Euch konnte ich nicht Speise geben. Euch konnte ich Christus nur darstellen als gekreuzigt und weiter nichts mehr unter euch. Aber wir reden Weisheit unter den Vollkommenen, die in Christo glaubend, im Glaubensgehorsam, alle, die für diese Verheißungen Gottes genommen haben und in Christo wissen, da sind wir vollkommen gemacht, gerecht gemacht, gottesfürchtig sind wir und das Böse meiden. Wie wer? Na, wie ein Hirn. Gott wagte vor dem Satan zu sagen, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Seinesgleichen ist kein Mensch auf Erden, vollkommen, gerecht, gottesfürchtig und das Böse meidend. Und Satan wagte nicht, das Geringste dagegen zu sagen, sondern bestätigt, ja, das ist so ist, kein Wunder, du hast mich ja bis jetzt nicht an ihn herangelassen, nicht wahr? Nein. Die Antwort ist natürlich, weil Gott dem Hiob geoffenbart hat, die ganze Herrlichkeit der Erlösung in Christo Jesu. Wenn Hiob sagen kann, und als der Fels neben mir Ölbäche ergoss. Wer ist der Fels? Christus. Und das sind Ölbäche, ne? Fülle des Geistes und so weiter und so weiter. Ja. Nochmal Römer 2. Ja, und jetzt? Schreibt er den Korinthern, wisset, ja bitte, ausgehend wieder Vorgängen bei den Korinthern, da haben sie sich gegenseitig, weil sie Streit und Neid hatten miteinander, vor die weltlichen Gerichte geschleppt. Ne? Ja. Warum wollt ihr nicht lieber den Kürzeren ziehen? Ne? Schreibt er ihnen. Warum wollt ihr nicht lieber die Dummen sein, würden wir heute sagen? Ne? Das wäre vor Gott wohlgefällig. Wisset ihr nicht, ihr Korinther, dass ihr den ganzen Kosmos, das ganze Weltall richten werdet, dass ihr die Engel richten werdet, die Engel links und rechts, böse und gute und heilige, die das Gesetz herausgegeben haben, ohne Barmherzigkeit den Menschen zu verurteilen, und alles, was geschehen ist im Weltall, an welchem Gott kein Wohlgefallen hat. Hat Gott euch zu Richtern eingesetzt? Also Gott selbst richtet niemand und der Sohn auch nicht. Wer richtet alles? Die Glieder seines Leibes. Also doch Christus. Ne? Und der Christus tut nichts, er hat es vorher den Vater tun sehen. Ne? Und damit schließe ich, wie Pfarrer Böhmerle, nicht wenig von uns wissen, wer der ist, ausgerechnet der Pfarrer in Langensteinbach, der vor gut 50 Jahren, einem Halbjahr dort, das erste Bibelheim eröffnet hat und als Pfarrer der Vertreter der Lehre des Wortes Gottes. Deshalb werden wir geschmäht, weil wir unsere Hoffnung auf den Gott gesetzt haben, der ein Retter aller Menschen ist. So, der hat deutlich das verkündigt in seiner Kirche und entsprechende Schriften, Monatsschriften herausgegeben. Und der stellt einmal die Frage. Warum erlaubt sich Gott ausgerechnet uns, die Elendesten der Menschen, die nicht sind in dieser Welt, die er auserwählt hat, begnadet hat? Warum bestimmt er gerade uns, die Summe aller Glieder am Leibe des Christus, endgültig, ja, jetzt so, wie es vor Gott wohl, also wo dann gerichtet wird, wie wenn Gott selber richten würde. Ne? Warum hat er uns dazu auserwählt? Also die Instanz, die jedes Werk, es sei gut oder böse, noch einmal alle diese Gerichtsakte noch einmal hervorholen wird und alles so prüfen wird, ja, wie sah es bei dem im Herzen aus, als der das Verurteilen getan hat? Wie sah es im Herzen aus, als er die Million für ein Missionswerk gestiftet hat? Ne? Was war bei ihm die Überlegung da drin? Aus Barmherzigkeit für die Neger oder um zu zeigen, dass er tatsächlich der fromme Mann sei, für den ihn alle halten? Ne? Pfarrer Böhmerle, er hat uns deshalb auserwählt, weil er jedem Einzelnen von uns so viel zu vergeben hatte. Nicht nur 500 Denare, ne? Und einem anderen 50. So viel zu vergeben hatte und vergeben hat, dass keiner von uns, wenn ich ihn als Richter einsetze, sich als Schalksknecht betätigen kann. Wisst ihr, was das heißt? Eben, ja. Da der, dem er 500 erlassen hat, das freudig angenommen, ging aber sofort hin und hat den, der ihm ein wenig schuldig war, sofort gefordert, du bezahlst mir das, und wenn mir das nicht bezahlst, kommst du ins Loch. Das ist ein Schalksknecht. Also, Gott weiß, warum er uns zu Richtern des Kosmos, sowohl Engeln als Menschen, gesetzt hat. Also üben wir uns, so war auch diese Abendstunde ganz anders geworden, als ich wollte. Aber wer weiß, wie bald ist es soweit, wenn die Entrückung schon vorbei sein wird. Dann beginnt ja Gott zu richten. Und während unten bei der Erntegut der letzten großen Drangsal, die unheimlichen Dinge vollzogen werden, sind wir oben das Taugewölk, das Gott bereit macht, um dann gottgemäß wunderbar so zu richten, dass alle jubeln werden, die gerichtet worden sind. Halleluja. Amen.
Weiteres Band leer.